Das war eine Katharsis, dieses Buch. Ich habe auch 2 Jahre gebraucht, um es zu schreiben, weil es eben all of me ist. Und deswegen war es auch ein sehr wichtiger Prozess, auch zu überlegen, was von mir, von meiner Familie, von den Menschen, die mir nahestehen, da spielen ja meine Eltern auch eine große Rolle in der Herkunftsfamilie, was davon nehme ich wie rein? Und dann ist ein Teil davon ist in Teil 4 gelandet, also meine geborene Mimose und traumatisierte Narzisstin-Geschichte. Und den Rest habe ich verwurstet in den anderen Teilen des Buches.
Ja, also ich bin noch nicht ganz durch. Man kann es auch wirklich ein bisschen querlesen. Also jede Seite, egal welche ich aufschlage, spricht im wahrsten Sinne des Wortes mit mir. Und ich habe bisher auch noch keine Seite gefunden, wo ich dachte, okay, ich blätter mal weiter.
All of Me ist der Podcast, der dir ermöglicht, dich selbst zu finden. In mir, meinen unterschiedlichen Gästen, ihren Geschichten, Impulsen, Konzepten und Wahrheiten spiegelt sich alles, was auch in dir ist. Neugierig? Wenn du in der Tiefe Lust hast, dir zu begegnen, dem, was du schon von dir weißt und all dem, was du noch nicht von dir weißt, dann bist du hier goldrichtig. Denn All of Me ist All of You. So vieles, was ich erlebt und erfahren habe, teile ich mit meinen Gästen, die ihre Geschichten mitbringen. Lasst uns zusammen in die Magie des Moments eintauchen, wenn Worte sich mit Gefühlen und inneren Bildern verweben und eine tiefe Verbindung entsteht, wenn deine Geschichte zu meiner wird und wir alle eins werden. Ich bin Cisa Trautmann, Schamanin, Tiertelepathin, Podcasterin, Tochter, Ehefrau, Mutter von 2 erwachsenen Söhnen, Schwiegermutter, Tänzerin, Schwester, Cousine, Freundin, Gefährtin, Partnerin, Sportlerin, Köchin, Zuhörerin oder kürzer, All of Me. Von Herzen willkommen in meinem Podcast. Herzlich willkommen zu All of Me. Herzlich willkommen, liebe Britta Papai, vollständigerweise Dr. Britta Papai. Ich sitze heute bei dir an deinem Esstisch,
würde ich sagen. Ess-, Arbeits-, Schreib-, Alles-Tisch.
Alles-Tisch. Und ist schon so, wenn man reinkommt, denke ich schon gleich, oh, nächstes Mal bringe ich einen Koffer mit. Dann bleibe ich ein bisschen. Aber das Einzige, was mich abhält, wäre der fehlende Parkplatz. Liebe Britta, die Gefühlsechten von euch Hörern und Hörerinnen, die kennen dich schon, weil da warst du ein paar Mal und hast schon wirklich Neudeutsch vom Leder gezogen, würde ich sagen. Du bist Paartherapeutin unter anderem und du bist die totale Narzissmus-Expertin. Und bei der letzten Gefühlsecht-Folge mit dir hast du auch gesessen und es dann auch rausgelassen. Hast erst ein bisschen draufgesessen und gesagt, nee, ich sag's jetzt doch. Also ich würde so wahnsinnig gerne ein Buch schreiben. So, könnt ihr dreimal raten, warum wir hier sitzen. Das Buch ist schon längst geboren. Und ich will natürlich gleich ganz viel mit dir über dieses Buch sprechen. Das heißt, verkappte Narzissten, wie wir sie enttarnen und ihnen die Macht nehmen. Da wir aber bei All of Me sind, möchte ich gerne anfangen mit deinem All of Me. Und ich wäre mir ziemlich sicher, dass dein Buch und das Thema Narzissmus, so wie du es empfindest, was ja ein großer Teil deines wundervollen Buches ist, das ist ein ganz großer Teil von dir und von deinem All of Me.
Was für eine Intro.
Fiel mir eben an, im Auto. Nein, ich sitze da ja schon ein paar Tage drauf rum, das ist ja mein Schönstes.
Ja, also der letzte Teil des Buches beinhaltet ja meine eigene Geschichte. Und das war für mich klar, dass wenn ich ein Buch schreibe zu diesem Thema, dass ich da drin vorkommen muss, nicht nur, weil ich Narzisstin bin und deswegen ist es ja klar, dass ich da drin vorkommen muss, sondern weil ich den Menschen die Scham und die Angst nehmen möchte, sich diesem Thema zu stellen. Und wir haben, das Buch war am Ende 30, 40 Seiten zu lang und wir mussten es kürzen und es fiel ein großer Teil meiner eigenen Geschichte weg. Das hat mich sehr gestört. Da war ich sehr narzisstisch und habe gesagt, wie könnt ihr das tun? Aber es ist noch genug drin geblieben, um den Menschen zu zeigen, dass man auch mit narzisstischen Zügen gut durchs Leben kommt und wozu die gut sind, wozu wir sie brauchen, was für eine Ressource sie sind. Für mich ist ja Narzissmus eine geniale Überlebensressource und ich erkläre in dem Buch auch wissenschaftlich fundiert, wie und warum. Aber das war eine Katharsis, dieses Buch. Ich habe auch 2 Jahre gebraucht, um es zu schreiben, weil es eben all of me ist. Mhm. Und deswegen war es auch ein sehr wichtiger Prozess, auch zu überlegen, was von mir, von meiner Familie, von den Menschen, die mir nahestehen, da spielen ja meine Eltern auch eine große Rolle in der Herkunftsfamilie, was davon nehme ich wie rein? Mhm. Und dann ist ein Teil davon ist in Teil 4 gelandet, also meine geborene Mimose und traumatisierte Narzisstin-Geschichte. Und den Rest habe ich verwurstet in den anderen Teilen des Buches.
Ja, also ich bin noch nicht ganz durch. Man kann es auch wirklich ein bisschen querlesen. Also jede Seite, egal welche ich aufschlage, spricht im wahrsten Sinne des Wortes mit mir. Und ich habe bisher auch noch keine Seite gefunden, wo ich dachte, okay, ich blätter mal weiter. Keine Ahnung, interessiert mich nicht, hat mit mir nichts zu tun. Also deswegen, ich war von Anfang an Fan von jetzt diesem Buch und du hast mich aber auch von Anfang an, seit wir uns kennen, wir sind uns bei Gefühlsecht, sind wir über Stefanie zusammengekommen?
Ich glaube, ja. Ja, ja.
Wahrscheinlich, ne? War ich schon total hooked und allein ich habe schon so unendlich viel gelernt über das Thema Narzissmus, was, glaube ich, immer noch für ganz viele einfach auf irgendeiner einigermaßen gefährlichen Wolke schwebt und alle versuchen, es nicht zu haben, es nicht zu sein. Und da liebe ich dein Buch jetzt schon oder überhaupt deine Arbeit, deinen jeden Tag Post, das nicht aufhören wollen. Oder es fängt gerade erst an, je nachdem, ne, in welcher Bubble man so ist. Du hast es eben schon angesprochen, dass Narzissmus was ist, was wir alle haben. Und das hätte ich jetzt wahnsinnig gerne, dass wir am Ende von unserem Stündchen alle Hörerinnen und Hörer abholen, dass sie wissen, sie haben sehr sicher einen gesunden narzisstischen Anteil in sich selbst und brauchen das nicht ablehnen mehr und sagen, die böse Chefin, der doofe Ehemann und all diese ganzen Leute, die immer, das kenne ich aus meinen eigenen Gesprächen auch, die immer das, also jeden erstmal ablabeln mit, nee, damit, mit dem kann ich nichts anfangen, das ist ein Idiot, weil es ein Narzisst.
Mhm. Also der Chef oder die Chefin kann ja blöd und doof sein und der Ehemann auch, aber
ja, ja.
Wir haben auch ein bisschen was Doofes.
Also deswegen, ich möchte das ganz gerne
unter Umständen.
Ja, auf so ein erklärendes, also aus Herzensenergie sozusagen, was ist, oder gib mal Beispiele, was ist ein gesunder Narzissmus, den wir unbedingt brauchen, damit wir nicht die anderen dauernd beschuldigen mit dem narzisstischen Thema, was natürlich an anderen Stellen Sinn machen kann. Aber erstmal bei uns anfangen.
Also wir brauchen die Selbstverliebtheit. Ich rede nicht von Selbstliebe, auch nicht in einem spirituellen Sinne und auch nicht im Sinne von ne, heute, oh, liebe dich selbst und dann ist es egal, wen du heiratest, hat, glaube ich, die Eva-Maria Zuhaus geschrieben. Mhm. Oder liebe dich selbst und dann ist alles andere egal. Sondern ich spreche wirklich von Selbstverliebtheit, weil das ist eigentlich das Narzisstische. Ne? Narzissmus hat ja diesen schlechten Leumund durch die Sage von Ovid mit dem Jüngling, der dann selbstverliebt in den Teich blickt und dann am Ende ertrinkt. Die Geschichte ist tatsächlich psychologisch vielschichtiger und viel komplexer. Aber das, was bei den Menschen hängen geblieben ist, ist, wenn du zu selbstverliebt bist, wirst du bestraft. Ja, du fällst auf die Schnauze oder in den Teich und ertrinkst. Dabei ist eine Selbstverliebtheit, und damit meine ich wirklich, ich betrachte mich selbst im Spiegel oder im imaginären Spiegel und finde mich toll, so wie du jemanden toll findest, wenn du verliebt bist. bedeutet, ich habe die Kraft, die Energie, die Vitalität, die Lust, um das Leben anzupacken.
Also grundweg positiv wünschen wir jedem.
Grundweg positiv.
Auch jetzt mal aus Elternsicht sind wir doch mal gottesfroh, wenn wir das Gefühl haben, unser Kind steht so in der Welt.
Genau. Und deswegen haben wir auch zwei große und wichtige narzisstische Phasen in unserem Leben, die früher durch Freud und andere der primäre Narzissmus genannt wurden. Das ist das, was Kinder in der Trotzphase so erstmalig manifestieren und zeigen, wenn sie sich abnabeln, erstmalig von der Mutter und ihre Ich-Identität entwickeln. Und hier fangen sie an, sich auf den Fußboden zu schmeißen, schreien, ich will das alles, ich kann das alles, ich mache das. Ja? Die haben noch ein relativ kleines Bewegungsfenster, in dem sie autonom agieren können, müssen es aber ausprobieren. Und diese Autonomie, die Entwicklung der Autonomie, braucht diese Selbstverliebtheit, dieses ich kann das alles. Ja? Mhm. Wenn ein kleiner Hans mit dem Laufrad losrennt und am liebsten schon gleich über die sechsspurige Straße will, weil er das kann, muss Mama sagen, ja Hansi, du kannst das alles, aber das ist für dich noch zu gefährlich. Mhm. Und da kommt ja schon mal dieses erste Gefühl von oh, Scham und oh, ich kann es doch nicht und ich bin doch noch zu klein. Ja, also hier fangen wir schon mal das erste Mal an, eine Begrenzung zu erfahren.
Aber ist nicht auch Wut da ein Thema?
Wut, natürlich, dann kommt die erste Wut im Leben. Aber was wichtig ist an dieser Phase, ist diese Selbstverliebtheit, die natürlich kein Kleinkind weiß, dass es Selbstverliebtheit ist, ja, aber dieses Überzeugtsein von ich schaffe das alles, ist das, was einem Kind in dieser Lebensphase erstmalig ermöglicht, Autonomie zu entwickeln. Mhm. Ja? Und erste Abgrenzung von Mama, von Papa und so weiter. Die muss dann wieder korrigiert werden. Ne? The world be my oyster, wie Peter Levine immer sagt. Und dann musst du halt dem Kind sagen, ja, aber deine Oyster ist halt eben nur ein paar Zentimeter groß. Ja, so viel Spielraum hast du noch gar nicht. So. Und hier passiert etwas ganz Wichtiges für die Entwicklung eines gesunden Narzissmus später. Mhm. Und das ist eine Toleranz zu entwickeln in Hinblick auf Begrenzung. Also dieses Schwingen zwischen der Grandiosität, ich mit meinem kleinen Laufrad kann hier über die sechsspurige Straße und Mama, die sagt, nein, zack, pack dich am Schlafittchen, das kannst du noch nicht. Mhm. Und das auszuhalten, dass ich in dem Moment eben gar nicht mehr großartig und grandios bin, sondern klein und minderwertig. Ja? Mhm. Und dieses Pendeln zwischen der Grandiosität und der Minderwertigkeit, des Erkennens unserer Grenzen, unserer Unfähigkeiten, auch das Aushalten einer gewissen Scham. Das ist das, was wir Menschen brauchen, um eine gesunde Psyche zu entwickeln und auch einen gesunden Narzissmus. Ja? Okay. Heute kann alles toll sein und heute gelingt mir alles und morgen habe ich dann einen total blöden Tag und nichts funktioniert und ich falle aber deswegen nicht in tiefe Depression.
Ja? Das ist auch nochmal ganz schön. Da machen wir eine kleine Abzweigung, finde ich, weil ich das so viel lese, sehe und logischerweise bei mir selber auch feststelle, dass wir so hyper alle inzwischen sind, dass wir denken, unser eigener Tag muss eigentlich nur aus ganzen Tag Top-Gefühlen.
Ja, und da ist schon ein erstes wichtiges Antidot gegen nicht so gesunden Narzissmus. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf zurück, welche das sind. Aber eines der wichtigen hier ist genau diese Akzeptanz der Normalität. Ich habe das letztens, ich weiß gar nicht mehr, in einem Podcastgespräch mit auch jemand anderem gesagt, ich glaube bei Kathi Kleff, diese Normalität des Lebens, das Leben ist weite Strecken davon, die meiste Zeit ist das Leben normal, vielleicht sogar langweilig oder mühsam oder einfach nichts Besonderes.
Pflichterfüllung.
Und das ist auch gut so, das ist okay. Ja? Und diese Normalität anzunehmen, diese Demut, die Demütigkeit des Normalen, des Banalen, des nicht so Großartigen und Grandiosen, ist ein absolutes Glücksrezept. Das ist wichtig für Ausgeglichenheit, für psychische Gesundheit und für Zufriedenheit. Aber wir suggerieren uns ja selber und lassen uns suggerieren, es muss alles hyper sein. Und dann sind wir natürlich zum Scheitern verurteilt, verdonnert. Das kann gar nicht anders sein, weil so ein Leben gibt es nicht und es gibt es nirgendwo und für niemanden.
Naja, bei Social Media gibt es das. Und bei TikTok und
also ist auch ja, Social Media, aber. Ja, aber wir wissen ja alle, dass das nicht wahr ist. Ja. Ja? Oder alle, wir alle müssten es wissen und sollten es auch glauben dürfen, weil das ist nicht die Realität. Und um das auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, wenn wir in dieser ersten und dann später in der zweiten narzisstischen Phase, normalen Phase, nämlich in der Pubertät, da testen wir unsere Grenzen noch mal stärker und mehr und größer aus. Wenn wir in diesen Phasen lernen, und dazu gehört natürlich auch die Spiegelung der anderen, der Bezugsperson, der Peergroups, dass wir akzeptiert werden, sowohl in unserer Grandiosität als auch in unserer Minderwertigkeit, dann können wir das, was wir ein wahres Selbst, ein authentisches Selbst nennen, entwickeln. Und zwar, ich kann mich so annehmen, wie ich bin, mit meinen guten und mit meinen weniger guten oder schlechten oder hässlichen Seiten, weil ich auch von anderen so angenommen werde.
Das heißt, wir gehen nochmal zu den Beispielen. Also bei einem 2,5-Jährigen auf dem Laufrad, der über die 6-spurige Straße möchte, als Mutter stoppe ich das. Und was habe ich für eine Verantwortung oder was? Wie kann ich damit umgehen, dass das Kind denkt, okay, war jetzt eine geile Idee von mir, aber es ist jetzt doch okay zu folgen. Also dass da irgendwie diese Balance für dieses dann wachsende, gesunde Selbst kommen kann.
Also das ist dem Kind den Raum zu geben, viel auszuprobieren. Also heute stehen ja alle Eltern panikerfüllt unter dem Klettergerüst, bereit, das Kind aufzufangen. Oh Gott, wenn es sich wehtut. Ja. Ne, die ganzen Helikoptereltern, die in meinem Buch auch nicht so besonders gut wegkommen.
Okay, ja.
Also wir müssen dem Kind Raum geben, sich selbst auszuprobieren.
Aber eben nicht an der 8-spurigen Straße.
Nicht an der 8-spurigen Straße, sondern woanders. Mhm. Ne, wir probieren das Laufrad mit Vollkaracho woanders aus, wo du vielleicht dann auch mal hinfällst und dir eine blutige Nase holst oder blutige Knie, aber nicht vom LKW überfahren wirst. Und gleichzeitig müssen wir unsere Kinder, und das ist ganz, ganz wichtig, und ich glaube, damit tun wir uns am schwersten, in seinen Gefühlen validieren. Weil auch hier, wie vermeiden wir später das Großziehen von narzisstischen Kindern, in denen wir ihnen nicht narzisstische Muster natürlich vorleben?
Schon mal schwierig.
Ist schon mal schwierig. Und dazu gehört, ich validiere dein Gefühl, dass du jetzt sauer bist, dass ich dich nicht über die 8-spurige oder die 6-spurige Straße rollen lasse und dass ich okay finde, dass du wütend bist und dir das auch sage und dich auch halte und sage, weißt du, Hänschen, ich verstehe vollkommen, dass du sauer bist, das nennt sich Wut. Ey, das ist okay. Ich gebe dir den Raum dafür und halte es auf Augenhöhe im Sinne von, ich begebe mich auf deine kleine Höhe nach unten und warte, bis du dich wieder beruhigen kannst. Ja? Und das tue ich, indem ich dich koreguliere. Ich bleibe ruhig dabei und validiere aber dein Gefühl, ja, du darfst wütend sein. Und dann darfst du dich woanders ausprobieren und dabei helfe ich dir.
Okay.
Aber nicht zu sehr.
Gut, ja. Oder eine Dosierung eben finden, die gesund ist.
Also nimm ein Klettergerüst, was nicht so hoch ist, damit das Kind, und drunter ist Sand, damit das Kind auch da die Erfahrung machen kann, mal runterzufallen und sich auch ein paar Blessuren zu holen und auch damit lernen, fertig zu werden. Ja?
Okay. Das erfordert aber ganz schön viel, ich würde das gesunde Aufmerksamkeit.
Ja, und da fängt ja das Problem schon an.
Ja, also aber da an der Stelle würde ich jetzt aber mal ein Loblied auf, in dem Fall, ich kann es ja nur für mich beurteilen, aber auf meine Kindheit, jetzt weniger zum Thema Narzissmus, aber zu dem Loslassen. Also wir kamen mittags nach Hause, waren dann selig, weil meine Mutter gekocht hat, die war halt zu Hause Hausfrau, jetzt will ich keine Klischees hier aufreißen. So, wer Hausaufgaben machte, machte welche, wer sie nicht machte, machte sie nicht. Alle schwirrten irgendwie, waren sonst wo. Ich war irgendwo im Wald oder in irgendwelchen Gärten und dann kam ich um 19 Uhr, glaube ich, wieder. Ja. Und dazwischen habe ich aber das gemacht, was ich wollte.
Ja, und zwar, du hast deine Autonomie entwickelt.
Genau.
Und die brauchen wir, um gesunde Narzissten zu sein, brauchen wir das, was ich eingangs sagte, eine Selbstverliebtheit. Und wirklich, da meine ich, ich gucke mich in den Spiegel und sage, oh, ich bin so geil, ich bin so toll, ja. Und dann brauche ich aber auch die Fähigkeit, in Beziehung zu gehen, die Fähigkeit, in Konflikt zu gehen und es auszuhalten. Eine Resilienz, eine Fähigkeit, mit den Rückschlägen und auch mit der Normalität und der Banalität des Lebens umzugehen. Und ich brauche vor allen Dingen, und das ist etwas, was gesund narzisstische Menschen unterscheidet von nicht gesund narzisstischen Menschen, ist, ich setze meine Beziehungen nicht aufs Spiel, nur um meine Ziele und meine Zwecke zu erreichen.
Genau, aber das impliziert eigentlich das, was ich eben schon gesagt habe. Ich weiß nicht, wie es dir früher ging. Also ich hatte meine Freundinnen oder ich hatte auch
Das waren nicht
Jungs.
Unsere Mütter, unsere Freundinnen?
Nee, ne? Nee, also ich hatte auch ganz viel Jungs als Freunde, weil ich auch eher so ein bisschen sportlich war. Mhm. Und ich habe ja alles mit denen ausgetragen. Mhm. Ich kann die Mütter dazu nicht erinnern.
Ich auch nicht. Ich kann mich an meine Mutter, meiner Kindheit gar nicht erinnern. Erst in der Pubertät. Ja, da hatten wir dann Probleme, aber die hatten dann andere Natur.
Aber was ich damit sagen will, also wenn ich einen Konflikt hatte in der Grundschule mit wem auch immer von meinen Freundinnen oder mit einem Freund, das musste ich dann irgendwie lösen.
Und da stand nicht gleich die Helikoptermutter.
Nee, das meine ich.
Und das ist genau der Punkt.
Und da haben auch nicht unsere Mütter über WhatsApp dann irgendwie tagelang telefoniert und sich bepöbelt oder so, sondern wir haben es irgendwie gelöst, gelernt. Frag mich wie, das weiß ich natürlich zum Glück auch nicht mehr.
Das lag aber daran, dass wir waren als Kinder für unsere Eltern nicht der Nabel der Welt. Ja. Und hier sind wir schon bei einem nächsten wichtigen Punkt. Da habe ich auch gerade mit Pablo Hagemeyer letztens drüber gesprochen. Das war auch im Zeitinterview, da haben wir gesagt, eigentlich haben wir so, wenn wir jetzt mal unsere Erfahrungen der letzten Jahre zusammenlegen mit Narzissmus und Klienten- und Patientenberatung, wir sind der Auffassung, dass fast die Überbehütung noch mehr die narzisstische Brut entstehen lässt als die emotionale, in Anführungsstrichen, Vernachlässigung. Ja?
Das war die Kehrseite, ne, der Freiheiten, die wir hatten, die wir eben besprochen haben.
Uns hat, wir konnten uns die blutigen Nasen holen, wir konnten in der Peer Group unsere Sachen ausfechten. Und unseren Eltern waren wir zum Teil, was das anbelangt, zumindest auch herzlich egal, die haben sich gar nicht damit befasst. Und das war auch gut so. Ja, das hat uns Spielräume ermöglicht, die sehr, sehr viele Kinder heute gerade in bürgerlichen Welten, in den Großstädten überhaupt nicht mehr haben. Mhm. Schade für die Kinder.
Ja, okay. Also das heißt, nochmal zum Thema gesunder Narzissmus. Was können wir auch den etwas Jüngeren vielleicht mitgeben?
Ich rocke die Welt, ja, ich kann die Welt rocken, aber es ist nicht unanstrengend. Also ich muss mich auch ein bisschen anstrengen dafür. Und ich brauche ein gewisses Vertrauen darin, dass die anderen, alle die anderen da draußen mir nichts Böses wollen, sondern dass die Welt nicht per se ein feindlicher Ort ist, sondern dass wir die Möglichkeit haben, anderen Menschen zu begegnen. Und dafür gehört für mich fundamental wichtig die Offenheit und die Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber, weil wir nur dann gesund narzisstisch leben können, wenn wir auch authentische und gute Beziehungen haben. Und damit meine ich nicht nur die Liebesbeziehung, sondern alle Freundschaften, Familienbeziehungen, in denen es möglich ist, dass ich so sein darf, wie ich bin und auch aber die anderen so sein lasse, wie sie sind. Ja, also wenn die beste Freundin abends den Termin absagt, weil sie irgendwie gerade ihre Tage gekriegt hat und du basht und beschimpft sie und sagst, ich finde dich so doof, weil du mich heute Abend hast hängen lassen, dann ist das von deiner Seite etwas total Narzisstisches. Ne? Und zwar, das heißt ja, du blöde Narzisstin, du hast mich hängen gelassen, das geht ja heute sehr schnell. Also gerne auch mal in den Spiegel gucken und uns selbst erkennen und wahrnehmen und nicht immer gleich auf die anderen den Finger zeigen und sagen, du Narzisst oder du blöder Chef oder doofe Mutter oder wer auch immer. Mhm. Ja.
Wir kommen nochmal zu dir, zu deinem All of Me. Im Zuge all deiner ganzen Ausbildungen, die am Anfang überhaupt nichts mit Psychologie zu tun hatten,
ursprünglich nicht, nein. Nee,
genau, das war ja ein großer Teil deines Lebens. Und dann kam ja die Psychologie in dein Leben oder du warst verliebt.
Genau.
Also ihr kamt dann zusammen. An welcher Stelle hast du dann festgestellt, upsi, ich habe auch große narzisstische Züge. Also, weil, weißt du, wie ich vorhin beschrieben habe, das war jetzt ein bisschen aus mir selber raus, aber das, was ich auch so viel gehört hatte, immer im Außen. Der Narzisst ist so und ich bin eigentlich ganz reine Beste.
Also ich schreibe ja im Buch, ich hatte mein narzisstisches Coming Out, als ich 14 war. Da wusste ich aber noch nicht, dass es so heißt.
Ja.
Als ich als kleine Außenseiterin, nämlich klein, ich bin ja sehr klein von Statur und zierlich, blond, blauäugig und deutsch, mit einem Namen, der sich auch wirklich sehr deutsch anhörte, mein Mädchenname Höchel, den auch keiner aussprechen konnte. Und ich war halt ein kleines Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Wir waren noch nicht mal katholisch. Der Priester stand immer an der Kirchentür, wenn ich aus der Schule nach Hause kam und meinte, meine ganze Sippschaft mit Hitler, alle zusammen würden wir in die Hölle kommen. Und das war also richtig furchtbar.
Aber ganz kurz nochmal Nebensatz, das war in Italien.
Das war in Italien, genau. Ich bin ja in Italien groß geworden und meine Mutter und mein Vater haben ja eingeimpft, wir seien ja was Besonderes, wir sind ja die baltischen Herrschaften, also damit bin ich schon mal groß geworden. Aber als ich dann auf dieses Elite-Gymnasium kam mit 14 in der Stadt, habe ich irgendwie gedacht, so Leute, jetzt drehe ich mal den Spieß um.
Jetzt.
Und jetzt zeige ich euch, wo der Frosch die Locken hat, wie Stefanie immer sagt, Stefanie Salziger. Diesen Spruch finde ich so schön.
Habe ich noch nie gehört.
Ja, der ist so toll.
Okay.
Und habe mein Anderssein zu meinem Pfund gemacht und gesagt, oh, guck mal, ich bin aber blond und ich bin aber klein und ich spreche drei Sprachen und ich bin eine baltische Herrschaft und ich habe einen Namen, den keiner aussprechen kann. Und habe dann
also so, selbst beschlossen?
Also das ist wirklich, das war eine bewusste Transformation. Also die war erst, die Transformation war erstmal nicht bewusst, aber sie wurde dann, sie sickerte dann in mein Bewusstsein. Und fortan galt ich auch für viele Jahre meines Lebens als unnahbar, arrogant, überheblich und schwierig, nicht so nahbar. Ja? Dass das irgendwas mit Narzissmus zu tun habe, habe ich natürlich erst sehr viel später begriffen. Und zwar noch bevor ich begonnen habe, mich mit meinen Ausbildungen und der Psychologie zu beschäftigen. Und zwar, als ich das Buch der Schweizer Psychoanalytikerin Alice Miller gelesen habe, das Drama des begabten Kindes. Und als ich das gelesen habe, wusste ich, das begabte Kind bin ich, aber nicht begabt, weil ich hochbegabt bin, sondern begabt, weil ich dazu da bin, in dem Familiensystem, aus dem ich komme, eine Funktion zu erfüllen, nämlich meine Eltern bei Laune zu halten und das System zusammenzuhalten. Und dass das durchaus aus einer Opferrolle, die es zuerst beinhaltet, eine machtvolle Position ist. So, und dann hat es natürlich noch mehrere Jahre gedauert, bis klar war, dass das, was ich da entwickelt habe, schon ausgeprägt narzisstische Züge sind. Was mich aber davor rettet, ein Arschloch zu sein oder immer gerettet hat, war, dass ich hochsensibel bin. Und das war, dafür hatte ich auch keine Worte, das war das Problem in meiner Herkunftsfamilie, weil ich war die Mimose. Und das wurde nicht so gut toleriert in einer Familie von Kriegsüberlebenden, in denen jedes blutiges Knie und jede Platzwunde, die nicht genäht wurde oder auch gebrochener Arm, der nicht gegipst wurde, eher ein Durchhalten und ein heldenhaftes Aushalten war und so gewertet wurde. Ich habe mir mein Handgelenk gebrochen, als ich 12 war. Damit wurde nichts gemacht. Ne? Das wurde einfach, das heilt ja wieder.
Ja, so.
Und dieses Hochsensibelsein und alles spüren und alles fühlen, die Welt in all ihren Schwingungen, hat mich im Prinzip davor bewahrt, ein Arschloch zu werden, ein narzisstisches.
Wobei.
Ich habe meine Arschlochmomente, die kann ich haben, die brauche ich auch, wenn ich mich bedroht fühle, wenn ich Angst habe, wenn ich unsicher bin, wenn ich gestresst bin. Manchmal, wenn ich auf eine Bühne gehe, brauche ich mein narzisstisches Mäntelchen, weil ich dann natürlich auch aufgeregt, nervös bin, auch Angst habe vor Beschämung. Das hat man ja als Narzisst immer, das ist die größte Angst, dass man enttarnt wird, als gewöhnlich, als banal, als langweilig, als nicht interessant. Aber das hat schon sehr lange gedauert und auch viel Selbsterfahrung und Therapie gebraucht, um all diese Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammenzuführen. Und das habe ich heute mit fast 60 Jahren.
Wundervoll. Und wenn wir jetzt auch zu den negativen oder eher krankhaften, narzisstischen Anteilen kommen, wie hat sich das in dir gezeigt? Also wie ging dieses Mosaik, also was kam zueinander? Kannst du das noch so ein bisschen erinnern? Weil der Bereich Narzissmus, finde ich, ist ja riesengroß.
Also wenn ich nicht angefangen hätte, mich beruflich und professionell sehr intensiv, auch auf einer Forschungsebene, mit Narzissmus zu beschäftigen, hätte ich die Puzzleteile vielleicht einfach so lose rumfliegen lassen. Mhm. No, dann hätte ich gewusst, okay, ich bin hochsensibel und bin super empfindlich und bin eine Mimose, die eigentlich immer ein Gewächshaus braucht. Und ich habe da so auch meine nicht so netten Momente, in denen ich mich über andere überhöhe und auch abwerten kann. Und dann wäre das so ein, ja, okay, das ist halt so. Und jetzt habe ich aber natürlich durch das viele Lesen von Fachliteratur, von Studien, durch meine Ausbildung, durch die aktive Beschäftigung mit dem Thema habe ich verstanden, wo der rote Faden ist und wie sich was entwickelt und wie was zusammenkommt. Nämlich, dass die in den allermeisten Fällen narzisstische Tendenzen und Persönlichkeitsanteile, ohne dass wir von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen, weil diese Kriterien erfüllen nicht so viele Menschen, 0, irgendwas bis 1% der Bevölkerung, ganz wichtig.
Ja.
Wobei ja, wir haben eine sehr hohe Dunkelziffer, wir haben viel undiagnostizierte Persönlichkeitsstörung, aber dennoch bleiben Persönlichkeitsstörungen und insbesondere die narzisstische ein Randphänomen, verglichen mit der großen Anzahl von Menschen, die narzisstische Merkmale, Persönlichkeitsstile, Verhaltensweisen haben, die sich darin äußern, dass sie sich selbst ein Stück überhöhen und andere manipulieren und abwerten. Und das kann ich auch punktuell nur machen. Ja? Also die Persönlichkeitsstörung bedeutet, ich habe diese Muster durchgehend, kontinuierlich in allen Beziehungen, seit der Jugend ungefähr durchgehend ziehen die sich durch alles. Ich habe eine schwierige Affektregulation, ich kann meine Emotionen nicht gut regulieren, ich bin sehr impulsiv. Ich nehme Dinge ganz anders wahr als andere und habe auch ein ganz anderes Empfinden von Recht, Ordnung, Gesetzen und so weiter. Ja?
Okay.
So, ich kann aber auch durchaus punktuell narzisstische Verhaltensweisen an den Tag legen, weil, und das kann ich von mir sagen, ich kann und bin von meinem Wesen aus hochempathisch, weil ich so sensitiv und sensibel bin. Ich kann aber auch, wenn ich das brauche, um mich zu schützen, kann ich das komplett abspalten und auch nichts mehr fühlen, weil ich dann jetzt mal kurz es brauche, jemanden mal kurz einen vor den Bug zu knallen.
Kannst du das bewusst machen heute?
Ja.
Okay.
Ja. Also es passiert mir manchmal, dass ich es unbewusst tue und mich dann danach unfassbar dafür schäme.
Aha.
Ich habe das letztens auch schon mal irgendwo erzählt, aber vielleicht ist es beispielhaft und ich erzähle das hier nochmal. Ich war vor einigen Wochen oder Monaten, kam ich von einer Reise zurück, nämlich aus Italien, und bin kurz zu Budni gegangen und hatte mein Portemonnaie nicht dabei und hatte nur einen 100-Euro-Schein in meiner Tasche und habe irgendwas gekauft, was 8,01 € kostete und reichte dann der Kassiererin diesen 100-Euro-Schein rüber und mir war das total unangenehm, mir war das peinlich. Ich dachte, du kannst nicht 8,01 € mit einem 100-Euro-Schein bezahlen, es war mir total unangenehm. Was wird die wohl denken? Was habe ich stattdessen gemacht? Habe angefangen zu pöbeln und zu schimpfen, warum es in unserem beschissenen deutschen System noch die 1-Cent-Beträge gibt.
Warte mal, hat sie überhaupt was gesagt?
Die Kassiererin hat gar nichts gesagt.
Du hast aber sofort das Pöbeln angefangen, um schon mal die Richtung
anzuschlagen. Genau, und die hat sich vollkommen entgeistert angeguckt mit starren großen Augen.
Okay, schöne Geschichte.
Zumal ich sie auch kenne und sie mich auch, weil ich zu diesem Budni jeden Tag gehe.
Ja, ja.
Und dann gab sie mir das Wechselgeld raus und ich stapfte da wutentbrannt raus. Und meine Tochter war dabei.
Upsi.
Und ich bin da rausgegangen und dachte, Erdboden, tu dich auf, ich will jetzt sofort sterben. Und ich war auch feuerrot und meine Tochter hat mich angeguckt und sagte, Mama, ich finde dich so ekelhaft.
Oh ja.
Ich habe mich kurz gesammelt, bin zu Butni wieder reingegangen. An der Kasse stand eine riesige Schlange. Leute haben gesagt, entschuldigen Sie mal bitte, ich muss. Und habe mich vor die Kassiererin gestellt und gesagt, ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung. Mir kommen jetzt noch die Tränen der Scham. Das hatte mit Ihnen überhaupt nichts zu tun. Ich war einfach total blöd. Verzeihen Sie bitte. Und die guckte mich nur an und meinte, ja, alles gut und so. Und das war so ein Moment, in dem ich in eine totale Überhöhung und Abwertung gegangen bin, aus Scham.
Ja? Also sprich, also wie immer, du hattest das Problem. Also
ich hatte dir das Problem.
War unwohl.
Und hier sind wir im Pudelskern des Narzissmus, des Schädigenden, des Blöden, des Arschloch-Narzissmus. Es ist immer ein Problem, das der Narzisst selbst hat. Es hat nie auch nur irgendetwas mit dem anderen zu tun.
Darauf trinken wir jetzt erstmal.
Alle, die da sitzen und denken, wenn mein Partner oder Partnerin mich anpöbelt und könnte ich es besser machen, könnte ich mich besser verhalten, nein, kann man nicht.
Ja.
Ja.
Also es wird vor allen Dingen nie die Scham lösen desjenigen, von dem man angepöbelt wird.
Der natürlich kann man sich verändern. Reguliert damit seine Affekte, also seine Gefühle und seine Emotionen mit der narzisstischen Abwertung, mit der Wut, weil er über keine anderen Ventile verfügt. Dagegen gibt es aber auch den eiskalten, kalkulierten Narzissmus. Und das ist so, wenn jetzt zum Beispiel auf meinem Instagram-Account jemand, Kollegen, also nicht ganz normale Community-Menschen, die irgendwas kommentieren, sondern Kollegen, die mir gerne ein beipoolen wollen. Das kommt sehr häufig vor.
Ja, das glaube ich.
Reagiere ich sehr souverän, aber eiskalt und ziemlich von oben herab. Also jetzt
bisschen
mal
zynisch auch?
Bisschen, ne, gar nicht mal, sondern eher so, wenn dann jemand sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht, psychotherapeutisch oder im Psychotherapeutengesetz steht oder darf man nicht oder kann man nicht oder macht man nicht, dann antworte ich immer einfach nur, das ist mir sehr wohl bekannt. Punkt.
Ja, so. Aber finde ich jetzt per se nicht so kalt.
Ja, aber ich
habe jetzt mit anderen Sachen gerechnet.
Ich kann es auch noch anders oder noch schlimmer. Ja? Aber da weiß ich ganz genau, ja, oder jemand, der, das hatte ich kürzlich, da hat sich eine Dame wahnsinnig darüber aufgeregt, wie es erlaubt sei und möglich sei, dass jemand, der nicht approbierter Psychotherapeut ist, nicht eine psychotherapeutische Ausbildung gemacht hat mit 3 Jahre Psychologie, 2 Jahre Master, 4 Jahre Dings und 5 Jahre das und jenes, sich Therapeut nennen darf und sowas machen darf. Da habe ich geantwortet, liebe Frau so und so, ich habe die Gesetze in Deutschland nicht gemacht. Deswegen bin ich die falsche Adressatin dafür.
Ja.
Ich bin auch sehr transparent mit dem, was ich, es gibt angepinnt in meinem Feed, was ich gemacht habe in Ausbildung. Ich schmücke mich nicht mit falschen oder fremden Federn, aber da haben Sie ein Problem und nicht ich. Ja, so. Und da kann ich mich auch sehr gut darüber stellen und sagen, okay, ich sehe, du bist nicht vielleicht erfolgreich mit dem, was du tust. Da ist vielleicht Neid und das koste ich in so einem Moment auch wirklich aus. Da bin ich, kann ich ganz ekelhaft sein. Und das ist aber ohne Scham. Das ist dann vollkommen ohne Scham.
Ja, wie nennst du denn das dann? Ist das,
das ist ein Wohlgefühl.
Wohlgefühl?
Ja, das ist
nicht
das
auch
ist okay.
Selbstschutz?
Das ist ein Selbstschutz dann. Und das ist dann ein aus meiner Sicht legitimer Selbstschutz, anders als dieses Beispiel mit der Kassiererin bei Budni, wo es wirklich ekelhaft war. Ja? Und das zu reflektieren und den Unterschied zwischen dieser beiden Wege, Narzissmus einzusetzen, zu kennen, ist fundamental wichtig für einen narzisstischen Menschen, um damit einen guten und nicht schädigenden Umgang zu finden.
Ja. Lass uns nochmal, da finde ich diese Unterteilung, du hast ja schon die Mimose genannt, du hast auf deiner Lesung, die ich auch ganz wundervoll fand, diese verschiedenen Personen oder diese Überschriften, mit denen sie betitelt werden, die wir alle kennen, zum Teil selber sind. Und ich musste da überall wirklich schmunzeln und dachte so, oh, scheiße. Und da ist eben ganz viel Schutz mit drin. Also deswegen, es hat was wahnsinnig Charmantes, dass die Mimose eben auch einen hohen narzisstischen Anteil hat, genauso wie die Grande Dame. Und nenn nochmal die anderen, ich glaube, es waren 5.
Die ich gelesen habe, ich weiß nicht mehr, welche ich gelesen habe. Es sind 20.
Ist es nicht ganz vorne?
Nee, das ist der mittlere Teil des Buches, das sind die Typologien.
Ach so.
Und ich habe jetzt 20 Stück kreiert.
Ah, okay.
Die Mimose.
Ist aber hier vorne, Entschuldigung, Frau Schlau, hier hast du auch ein paar aufgezählt.
Das war nur eine Zusammenfassung.
Genau,
das sind so ein paar. Insgesamt 20 Stück. Und das sind sowohl grandios narzisstische Typen als auch sogenannte vulnerable Narzissten. Und da ist von allem etwas dabei. Die meisten erkennt man gar nicht auf den ersten Blick. Also die Mimose bin ich ja selber. Mm. Ne? Damit habe ich ja den Reigen aufgeöffnet. Und dann gibt es die Unentbehrliche, Mutter Teresa, das Aschenputtel.
So, erzähl mal ein bisschen über die Unentbehrliche, weil das haben ja auch so viele. Oder ja. Dieses Bild von, also wenn ich nicht da bin, dann bricht ja die ganze Welt zusammen.
Die Unentbehrliche und das Aschenputtel, das sind zwei Typologien, die man häufiger bei Frauen als bei Männern
genau,
findet tatsächlich.
Ja.
Das sind deshalb Narzissten, weil im ersten Moment würde man ja denken, was hat denn jemand, der sich stark gebraucht fühlt und der sich für andere so hingibt, aufopfert, sein Leben der Erziehung der Kinder widmet oder die Unentbehrlich war in diesem Fall meine Tante,
ja.
Die sich vor die Füße ihrer Chefs geworfen hat als Sekretärin und von denen auch schamlos ausgenutzt wurde. Da liegt das Narzisstische ja darin, dass ich mich meine, unersetzlich und unentbehrlich zu sein und dadurch über die anderen die Kontrolle habe. Also die unentbehrliche Aschenputtel, das sind jetzt zwei unterschiedliche, aber sie ähneln sich schon ein bisschen, Hausmutter von früher, ne? Diese Mütter, wie wir sie hatten, die haben ihre narzisstische Macht dadurch ausgeübt, dass sie sowohl den Ehemann als auch die Kinder abgestraft haben mit emotionaler Kälte, wenn es nicht genug Dankbarkeit für ihre Aufopferung gab. Ja? Also ich gehe auf, das ist das, was der Jörg Willi auch die Co-Narzissten genannt hat. Das sind aber meistens diese vulnerablen Narzissten, die finden ihre Erfüllung im Dienen. Und sie haben dieses Gefühl, wenn ich hier dir nicht den Rücken frei halten würde, dann würdest du, kleine Wurst, doch gar nicht deine große Karriere machen. Ja? Okay. Du hast doch alles mir zu verdanken. Dadurch überhöhe ich mich über die anderen. Mhm. Ja?
Aber damit will ich nur meine eigene Ohnmacht irgendwie demonstrieren.
Weil ich habe ja kein anderes Entfaltungsfeld für mich erobern, entwickeln, entdecken können, als das den anderen zu dienen und unentbehrlich zu werden.
Mhm.
Und warum habe ich das nicht gefunden? Weil ich entweder dazu nicht den Mut hatte oder weil mir diese Muster transgenerational vorgelebt wurden und ich das Gefühl habe, ich muss das und das gibt gar keinen anderen Weg. Oder auch, weil ich einfach merke, dass das ein machtvolles Instrument ist, ja?
Ja, und haben nicht diese vulnerablen Narzissten gerne auch einen narzisstischen Partner, der das Ganze im Außen irgendwie groß lebt und groß macht?
Klar.
Und die Grande Dame oder die Unentbehrliche dann zu Hause das Regiment sozusagen führt,
ganz
wie das
genau.
Ja Jahrhunderte war.
Wir ergänzen uns in unserem Narzissmus, deswegen nur der Co- oder Komplementärnarzissmus, wobei ich das immer ein bisschen trenne, weil ich sage, das sind nun mal zwei Narzissten, ein Vulnerabler und ein Grandioser, die haben sich gefunden. Es gibt auch Paarungen von zwei grandiosen Narzissten, wie meine Eltern zum Beispiel, oder es gibt auch Paarungen von zwei vulnerablen Narzissten, das sind die allerschlimmsten. Wenn ich die hier in Paartherapie sitzen habe, dann denke ich immer, um Gottes Willen, ich hoffe, nach der ersten Sitzung kommt ihr nicht wieder.
Und klappt das?
Die sind sehr anstrengend. Ah. Ja, das klappt natürlich nicht.
Nee.
Weil die wollen die ganze Zeit nur bestätigt bekommen, dass wer das größere Opfer ist und wer es am schwersten hat der beiden. Aber ja, und das ist deshalb sage ich immer, spreche ich von narzisstischem Tango. Ja.
Ja.
Wir gehen in eine Beziehung mit einem Menschen und folgen bestimmten Beziehungsmustern, die wie ein hochkomplexer und schwieriger Tango sind. Wir stimmen uns aufeinander ein. Ich brauche dich als grandiosen Partner. Du bist der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank und ich bin die schöne Frau, die an deiner Seite glänzt. Wir nutzen einander. Das kann eine fantastische Allianz sein. Oder es kann auch ein Kampf um Macht und Anerkennung sein. Ja, also das kann ja vieles sein.
Ich muss so jetzt gerade ein bisschen lachen, weil das ist natürlich die Geschichte meiner Eltern.
Ja, stimmt. Entschuldigung.
Ups. Genau. Aber ups. Wisst ihr was? So geht Telepathie. Ist ja nicht so, dass wir uns pausenlos treffen oder ständig telefonieren. Ja. Aber ich liebe Telepathie.
Ja. Und das ist ja okay, das ist deine Geschichte.
Du hättest jetzt wirklich jedes andere Unternehmen nennen können.
Stimmt.
Ja, oder meinetwegen eine riesen Anwaltskanzlei. Ja. Okay, wäre auch ein Treffer gewesen. Ja. Aber das finde ich jetzt so wundervoll, dass wir hier zusammen am Tisch sitzen.
Ja, das flog mir gerade zu.
Exactement. Also hier sitzen zwei hochsensitive
also hier
am
sitzen
Tisch.
Deine Mutter und dein Vater mit am Tisch.
Na immer.
Und
die treffen sich.
Die treffen sich.
Und vor allen Dingen, was mich jetzt, Entschuldigung, dass ich dich da immer unterbreche, aber dieses Thema Kampf, das halte ich ja auch für ein so, ich weiß jetzt nicht, wie ich ein neutrales Adjektiv da finden soll, aber so, also ich finde es einfach abgefahren, weil ich das natürlich so gut von meinen Eltern auch kenne, dass ich das Gefühl habe, die kämpfen bis zum letzten Atemzug.
Naja, erinnerst du dich an den Film Der Rosenkrieg? Ja, wo die,
obwohl, ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen.
Wo die beiden, Michael Douglas und, es war nicht Catherine Zeta-Jones, sondern die blonde Tolle, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie die also sich einen erbitterten Kampf bis zum Tod liefern. Am Ende sind sie ja beide tot. Da geht es die ganze Zeit, wer von uns beiden ist toller.
Ja, Glenn Close?
Dieser
das war eine empfängnisvolle Affäre.
Ja, das fällt mir vielleicht noch ein. Ich liebe sie.
Okay.
Und dieser Kampf, ja, der kann sich auf sehr viele Arten und Weisen manifestieren. Es kann wirklich ein offen ausgetragener Kampf sein, mit Streit und sturmartiger Versöhnung, also heftige Streits und dann wieder diese irren Versöhnungen. Das kann ein leiser und stiller und lautloser Kampf sein. Das kann ein Kampf, der bewusst ist sein oder unbewusst ist sein, aber es ist immer ein Kampf. Und zwar um Anerkennung. Es ist immer ein Kampf um Anerkennung. Weil, was macht eine gesunde Beziehung aus? Eine gesunde Beziehung ist geprägt von gegenseitiger Anerkennung. Ich finde dich und das, was du machst, toll. Da ist ja auch eine gewisse Bewunderung da. Da ist eine Wertschätzung da, Dankbarkeit. Und das ist das, was in einer narzisstischen Beziehung, und je hochgradiger die narzisstischen Merkmale ausgeprägt sind, desto weniger gibt es von dieser Fähigkeit, den anderen einfach anzuerkennen für das, was er oder sie ist, sondern da ist es immer, ich kannst du mir bitte jetzt, ne? Der eine kommt nach Hause und sagt, oh, ich habe heute die Vorstandssitzung toll gerockt und das war toll und er möchte einfach nur, dass jemand sagt, die Frau sagt, wow, ich bin stolz auf dich, toll. Verdammt. Stattdessen sagt die, du hast keine Ahnung, wie schlimm mein Tag war mit den Kindern, das war so unfassbar anstrengend. Und du warst den ganzen Tag da draußen und hast irgendwie coole Gespräche geführt und auch Häppchen gegessen dabei. Und ich habe mich hier die ganze Zeit abgearbeitet. Gib mir dafür bitte Anerkennung. Und schon sinkt die Bereitschaft unter Null, dass irgendeiner dieser beiden jetzt zum anderen noch ein nettes Wort sagt. Das ist der Kampf, der in diese narzisstischen Beziehungen geführt wird. Und der nicht oder in ganz anderer Form in gesunden Beziehungen stattfindet.
Aber da kommen wir jetzt auch gleich mal dazu. Was findet denn in gesunden Beziehungen statt?
Was in gesunden Beziehungen stattfindet?
Ja, also zu dem Thema, wenn jetzt der Abend kommt und das Paar trifft sich nach einem, wie auch immer, intensiven Tag.
Dann gibt's erstmal eine Begrüßung, die, und wenn sie auch kurz ist, zeigt, ich sehe dich und ich spüre dich.
Gut.
Schön, dass du da bist.
Das heißt, man hat den Fokus, nimmt man mal weg.
Von sich.
Von allen Handys.
Von allen. Von den Kindern, vom Handy, von dem scheiß Tag, den man selber hatte.
Vom Laptop, vom...
Sondern der Blick und die Aufmerksamkeit geht zum anderen. Hm. Schön, dass du da bist. Hm. Wie war dein Tag?
Muss ich das sofort fragen?
Nein, kannst auch lassen. Du kannst auch sagen... ich hatte so einen anstrengenden Tag. Mhm. Können wir später sprechen?
Genau.
Zum Beispiel. Mhm. Lass uns später eine Viertelstunde uns die Füße massieren oder uns erzählen. Ja. Ja? So. Das heißt, was ist das Antidot gegen Toxizität, Narzissmus in Beziehungen? Das ist immer dieses, ich lenke den Blick und die Aufmerksamkeit von mir selbst weg, hin zu dir, aber nicht, und da kann man jetzt wieder sagen, ja, aber was macht der Narzisst? Der Narzisst lotet aus. Wie ist die drauf heute Abend? Was kann ich tun, um der jetzt nochmal richtig einen vor den Latz zu knallen? Das ist damit nicht gemeint, ja, sondern dieses, ich gehe weg mit der Aufmerksamkeit von mir hin zu dir ins intentionslose Fühlen. Oh. Ich will nichts. Ja, ich will dich nicht manipulieren, ich will nicht eine Gelegenheit finden, um dir einen reinzuwürgen, sondern ich will dich einfach sehen und dir zeigen, dass ich da bin.
Und mir anhören. Oder, wie
oder auch vielleicht auch nicht anhören. Vielleicht kann ich auch heute nicht anhören.
Genau, das
vielleicht
kann ich
reicht
auch.
Es, dass ich dir sage, wie schön, dass du da bist. Mhm. Und mehr Kapazität habe ich heute nicht für dich.
Das finde ich total schön.
Also das ist so wichtig, weißt du, weil sonst kommt immer dieses, mein Tag war beschissen, aber ich muss jetzt heute Abend auch noch die Kapazität haben, die tolle Frau für meinen Partner zu sein und aufgestrapst in der Tür zu stehen. Nein, sondern es geht darum, uns immer dieses Gefühl zu geben, mit den verschiedenen Sprachen der Liebe, die wir haben. Ne? Jeder tut es ja anders. Der eine hat, keine Ahnung, das Essen warm gehalten. Und der andere hingegen macht eine liebevolle Geste und streichelt dem Partner über die Wange oder gibt ihm einen Kuss oder sagt, oh, ich freue mich so aufs Wochenende, wenn wir dann Zeit haben. Also da hat jeder ja eine unterschiedliche Sprache. Mhm. Aber das ist das, was wir ja brauchen, um uns gesehen zu fühlen und um den anderen zu zeigen, ich sehe dich. Mhm. Ja? Und dann ist auch sofort die Kampfenergie weg. Mhm. Die fällt ja dann in sich zusammen.
Das stimmt. Also ich habe irgendwie so ein Brené Brown kurzes Video mal gesehen, wo sie beschreibt, wenn sie sich abends mit ihrem Mann, keine Ahnung, Jack John irgendwie, trifft, dass sie beide eine Prozentzahl angeben.
Ja,
also meine Kraft ist bei 50 Prozent, okay, meine ist höchstens bei 20, gut, sind 70. Also wie machen wir das jetzt irgendwie? Und das fand ich, also sonst hätte ich es jetzt nicht behalten, weil ich natürlich auch tausend Sachen vergesse. Aber das fand ich ganz schön. Und bei unserem früheren Paartherapeuten, der nannte das ein Check-in.
Mhm, genau.
Was ich auch toll fand. Und dafür gibt es natürlich verschiedene Regeln. Wir kamen aber ursprünglich, und das finde ich super spannend, von diesem Thema, dass es immer eigentlich oder so häufig ein Kampf ist.
Ja.
Und das zu schaffen, ob jetzt Narzissmus hin oder her, aus diesen Kämpfen rauszukommen.
Ja, aber das erfordert ja erstmal, um nicht kämpfen zu müssen und das Gefühl beiseite legen zu können, kämpfen zu müssen, brauche ich einen sicheren Raum. Ich kann ja nur meine Waffen runterlegen, wenn ich mich sicher fühle. Sonst muss ich ja mein Schutzschild hochhalten und auch meine Waffen im Anschlag haben. Und dann ist ja immer die Frage, ist meine Beziehung ein sicherer Ort oder nicht? Ich nenne das, was Check-in oder nur diese Skala nenne ich, die Landkarte des Partners abzudaten. Ne? Wo bist du gerade? Wo stehst du gerade? Ja? Das braucht aber einen sicheren Raum und toxische, ungesunde, manipulative, narzisstische Beziehungen sind nicht sicher. Weil du weißt ja, hier kommt gleich der nächste Schlag ins Gesicht, die nächste Abwertung, das nächste Gaslighting, die nächste Manipulation. Das heißt, dieses gesunde, ich begegne dir ohne Waffen, weil ich mich sicher fühle und ich kann mich auf dich fokussieren, geht nur, wenn ich weiß, da kommt nicht die nächste Attacke. Mhm.
Also sprich, jetzt mal vielleicht außerhalb des Narzissmus, dass ich damit davon ausgehen kann, dass mein Partner, oder das kann auch eine Partnerin oder wie auch immer, ist gar nicht wichtig, sich selbst A, emotional regulieren kann und es B, kommunizieren kann.
Ja, genau das. Und diese beiden Dinge, sich emotional regulieren zu können und das kommunizieren zu können, ist etwas, was nicht sehr viele wirklich gut können. Hm.
Und das ist ja unabhängig vom Narzissmus.
Ja, also ich habe natürlich, ich habe ja nicht nur mit narzisstischen Themen zu tun, sondern auch mit ganz normalen Paaren und auch Einzelklienten in Einzeltherapie. Nicht alles, nicht überall steht Narzissmus drüber und ist Narzissmus drin. Wenn wir auch, selbst wenn wir das jetzt als normales Phänomen betrachten, sondern das ist einfach, ich will gar nicht sagen in der heutigen Zeit, sondern nein, das, also wenn ich auf meine Eltern gucke, die hatten von emotionaler Regulationsfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit, konnten sie noch viel schlechter als wir heute. Was es braucht, und das wäre ja eine große Aufklärungskampagne, die schon in der Schule, im Kindergarten beginnt, dass Kinder lernen, wie funktionieren denn sichere Beziehungen? Und sichere Beziehungen funktionieren ja nur da, wo schon die, die sie gestalten, nämlich zum Beispiel die Eltern, ja, die einem Kind einen sicheren Beziehungsraum geben sollten, selber Sicherheit erfahren und gelernt haben. Und dann nehmen wir schon mal meine Generation und deine. Da war nichts mit Sicherheit emotional.
Also emotional.
Der emotionale Rest war sicher. Sicherheit, ja. Also wir sind in den sichersten Zeiten überhaupt der Welt aufgewachsen, gerade wir, die Geborenen in den 60er, 70er Jahren, aber nicht emotional, weil da ja so viel noch nicht aufgearbeiteter transgenerationaler Schmerz und Missbrauch und Angst und alles Mögliche ist und Trauma. Das heißt, wir brauchen ein Wissen darüber, wie emotionale Sicherheit geht. Und die können wir uns als Erwachsene vordergründig nur selbst geben. Erstmal. Und dann, wenn ich mich sicher in meiner Mupfel, in meinem Schneckenhaus, in meiner Hülle fühle, kann ich dann das auch mit den anderen tun. Natürlich, niemand ist eine Insel, aber dennoch, wenn ich sehr unsicher bin, wenn mein Stresstoleranzfenster sehr, sehr klein ist, wenn ich ständig zwischen einer Kampf- und einer Fluchtenergie und einem Freeze, einer Immobilisierung zu kämpfen habe, dann kann ich nicht sicher sein bei mir selbst und kann es auch nicht in der Beziehung sein. Ja? Und das ist für die meisten von uns ist das eine lebenslange Aufgabe, weil wir nicht mit dieser emotionalen Sicherheit groß geworden sind. Also ich kämpfe heute noch um meine Sicherheit, mit meiner Sicherheit. Was muss ich tun, damit ich mich sicher fühle? Wo bin ich das und so weiter? Und wenn wir unsicher sind, geben wir das natürlich auch an unsere Kinder weiter. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass Unsicherheit per se so schlimm ist, aber wenn sie unser Leben dominiert, Angst, unsichere Bindung, traumatische Bindungserfahrung, dann gehen wir entweder mit einer Kampf- und Fluchtenergie oder in einer Immobilisierung durch die Welt. Und man kann sehr gut funktionieren trotzdem.
Naja, klar. Also ich würde sagen, das Gros der Leute ist so.
Eins der beiden. Ja. Und dieses, was in der Polyvagaltheorie diese ventrovagale Sicherheit heißt oder einfach dieses gesunde Window of Tolerance, ne, so ein emotionales Toleranzfenster, in dem ich gesund wie eine Birke schwingen kann. Ich kann mich auch zwischen meiner Grandiosität und meiner Minderwertigkeit bewegen und kann mich sicher fühlen, ist, finde ich, eigentlich eine schöne Lebensaufgabe für uns alle. Und eine ganz schön große. Aber dafür müssen wir uns dessen bewusst sein und nicht die Verantwortung für mein Wohlbefinden und meine Sicherheit an den Partner delegieren.
Und auch nicht vorher an die Eltern wegdelegieren, das habe ich da nicht gelernt.
Ja, also ja, erstmal schon, das habe ich da nicht gelernt. Mist, warum habe ich das da nicht gelernt? Warum haben die mir das nicht gezeigt?
Okay.
Und aber, dann aber bin ich dran zu sagen, okay, dort habe ich es nicht gelernt. Mhm. Dann, weil nicht, was Hänschen nicht lernt Hansen immer mehr. Das stimmt nicht, das ist absoluter Quatsch. Mhm. Ich bin jetzt erwachsen und bin verantwortlich davon, kann da gerne mein kleines, inneres, verletztes Kind mit auf die Reise nehmen und sagen, ich bin jetzt aber groß und sorge gut für mich. Mhm. Es ist aber viel einfacher zu sagen, Mama ist schuld, Papa ist schuld und jetzt als Partnerin, Partner bist du schuld.
Genau, und der Chef.
Und so geht es dann aber weiter. Ja, und dann haben wir eben diese ganzen verkappten Narzissten, die da draußen rumlaufen und sich unter allen möglichen hübschen Mäntelchen tarnen und eigentlich immer die Verantwortung für ihre eigene emotionale Verfasstheit anderen delegieren. Und hier komme ich dann wieder in Konflikt mit Kollegen, die sagen, ja, aber der traumatisierte, der bindungstraumatisierte Mensch ist ja gar nicht in der Lage, in eine gesunde Beziehung zu gehen, weil er repetiert und wiederholt ja seine Muster. Ja, das ist so. Ja, also viele Menschen, die in narzisstischen Kontext groß geworden sind, mit narzisstischen Müttern, Vätern, gibt es ja in unserer Generation zuhauf, haben ja bestimmte Beziehungsmuster gelernt und suchen sich dann als Partner wieder so jemanden.
Ja.
Das entbindet mich aber als erwachsene Frau oder Mann nicht davon, einmal zu verstehen, was war denn da bei Mama und Papa zu Hause los und möchte ich jetzt gerne den Rest meines Lebens auch so weiterleben?
Klar.
Nee. Mhm. Ja? Und dann, ja, ich darf sagen, oh, wie schlimm, ich bin bindungstraumatisiert. Ja, sind viele, viele, viele von uns. Mhm. Was kann ich tun? Ich.
Genau.
Tun, um das immer zu ändern.
Meine eigene Verantwortung.
Ich, ja? So. Und da kriege ich Opferblaming, wurde mir auch schon öfter vorgeworfen, weil es gibt ja so Menschen, die sich gerne auch mit großen Instagram-Accounts beschäftigen, mit dem Heilen der Opfer vom narzisstischen Missbrauch. Mhm. Und ich sage mal gleich, Missbrauch ist Missbrauch und muss als solcher auch benannt und adressiert werden. Mhm. Ganz wichtig. Hochgradig toxische Beziehungen, in denen Gewalt stattfindet, psychisch, körperlich, müssen beendet werden. Mhm. Das muss aufgezeigt, angezeigt werden und behandelt werden. Mhm. Aber ich kann nicht sagen, ich bin jetzt als Beispiel 50, ich sitze seit 30 Jahren in dieser schrecklichen, missbräuchlichen, narzisstischen Beziehung und ich kann da nicht raus.
Oh, oh.
Doch.
Ja.
Kannst du. Unbedingt. Vielleicht ist es unbequem, weil du nicht so viel Geld hast und nur der Mann hat das Geld. Oder vielleicht hast du Angst, weil du eine emotionale Abhängigkeit gewohnt bist. Mhm. Aber ich kann jedem versichern, es ist möglich.
Ja, und es könnte was sehr Gutes bei rauskommen.
Ja.
Hast du ja auch schon ein paar Beispiele erlebt.
Ja, könnte. Mhm. Wenn wir unsere Angst überwinden können. Und die ist manchmal so, so, so groß.
Mhm. Aber dann, du hast aber schönste Beispiele wahrscheinlich erlebt. Also die Gegenbeispiele auch, aber schon alles. Alles mit drin, da sind wir schon wieder bei All of Me.
Ja.
Was hat dir denn am meisten geholfen, deine Emotionen also wahrzunehmen, zu regulieren, also um deine eigene emotionale Sicherheit in dir zu finden?
Viele Jahre Therapie und Selbsterfahrung. Eigentlich mein ganzes Leben lang. Ich brauche eigentlich auch immer jemanden an meiner Seite, der mich begleitet. Mhm. Einen, kannst du nennen, wie du willst, einen Therapeuten, einen Begleiter. Im Moment ist es ein weiser, alter Mann. Ich brauche jemanden, der mich spiegelt und bei dem ich mich schamfrei schämen kann. Alleine kann ich das nicht. Also ich kann nicht ganz alleine durchs Leben gehen. Also ich brauche kein unbedingt einen Partner oder einen Beziehungsmenschen, aber ich brauche jemanden, mit dem ich mich spiegeln kann.
Brauchen wir das nicht alle?
Das brauchen wir alle.
Also für Entwicklung?
Unbedingt, also finde ich.
Zumindest meine Gefühle.
Deswegen die Frage vieler Leute, die zu mir kommen, wie viele Sitzungen dauert das, was kostet das, wie lange dauert das? Sage ich immer, was das kostet, kann ich sagen, wie lange es dauert, weiß ich nicht.
Nee.
Keine Ahnung, ja. Ich tue mich mit emotionaler Regulation nach wie vor extrem schwer, mhm. weil ich sehr stark zwischen starken Emotionen schwanke immer. Mhm. Mich können viele Dinge nach wie vor, auch kleine Dinge, sehr leicht aus der Bahn werfen. Mhm. Also ich bin wirklich eine Orchidee im wahrsten Sinne des Wortes, ein Windhauch, der ein bisschen zu kalt ist und ich lasse die Blätter hängen und kippe um, knicke ein oder die Blätter fallen ab. Also ich muss sehr gut auf mich achten und dafür brauche ich sehr viel Rückzug von der Welt. Mhm. Und es wird immer mehr. Mhm. Also diese Rampensau-Anteile, die ich habe, die habe ich. Mhm. Ich mag die Bühne, ich mag die Aufmerksamkeit, auch die ich jetzt durch mein Buch bekomme, mhm. durch die Podcasts und all das. Aber es kostet mich unfassbar viel Energie. Mhm. Und dafür brauche ich dann, um das wieder gut zu regulieren, brauche ich sehr viel Rückzug. Und das bedeutet, dass ich immer weniger so raus in die Welt, in den Kontakt gehen kann mit anderen, weil es mich so anstrengt. Und ich mag meine Arbeit sehr. Und die stärkt ja auch meine narzisstischen Anteile, nur die Anerkennung, auch das Sehen, dass das was bewirkt.
Ja.
Also dieses auch Erkennen, ich kann Menschen schon Unterstützung geben und Begleitung geben und das funktioniert. Mm. Aber das kostet mich sehr viel Kraft und Energie. Also das schüttel ich nicht aus dem Ärmel. Ich bin abends nach einem Praxistag mit 4 Sitzungen, mit Doppelstunden, die ich ja meistens mache, bin ich platt. Und dann tut mir der Rückzug aber gut. Also dann genieße ich es, in der Stille zu sein. Dann gibt es kein Radio, kein Fernsehen, keine Musik, kein Podcast, da gibt es nichts, sondern dann spüre ich so in mir und spüre auch oft dann Fragilität, Verletzlichkeit, Angst. Und die dürfen dann auch sein.
Ja, aber auch so ein Wohlgefühl.
Ja,
auch. Ich fühle mich auch so irrsinnig wohl mit mir selber.
Ja.
Also ich brauche das richtig. Ja. Also es ist für mich wie Essen und genau. Trinken ist auch alleine sein.
Und wenn ich das nicht habe, geht es mir wirklich schlecht. Ja, also das passiert ab und zu, dass meine Töchter, die erwachsen sind und alleine leben, ab und zu am Wochenende hier mal reinschneien, auch unangemeldet. Und ich dann, ihr Lieben, meine geliebten Mädels, ne, verzeiht mir, ihr wisst das ja. Und ich die recht unwirsch wieder vor die Tür setze. Weil ich sage, ich brauche jetzt diese Zeit für mich alleine, indem ich mir nachmittags um 4 einen großen Teller Nudeln koche und Pasta esse und da sitze und ein Glas Wein trinke oder ein Glas Wasser trinke oder einfach vor mich hin denke und glotze in die Luft oder ich sitze auf dem Balkon und gucke mir meine Hortensien an und freue mich und spüre mich und dabei entsteht dann meistens eine große Zufriedenheit. Und meine Tochter sagte gestern, das hat mich so berührt und auch also richtig im ersten Moment erschrocken. Sie meinte, Mama, ich glaube, dass du ein ganz unglücklicher Mensch bist. Und dann habe ich gesagt, warum denn? Ja, weil du so viel alleine bist und dich so zurückziehst. Da habe ich gesagt, das verstehst du, glaube ich, falsch oder der Eindruck ist falsch. Ich habe ja auch eine chronische Krankheit, die mir sehr zu schaffen macht und deswegen habe ich auch oft Schmerzen und diverse gesundheitliche Themen. Aber ich würde sagen, dass mein Leben herausfordernd ist. Das ist es schon. Aber ich bin unglaublich gesegnet und glücklich, dass ich diesen Weg gefunden habe, das jetzt zu tun, was ich tue. Und das erfüllt mich unheimlich und braucht aber eben auch diesen Rückzug in mich selbst, indem ich dann mit niemandem rede und auch nicht mit einer Freundin telefoniere und auch nicht ins Kino gehe, sondern einfach nur vielleicht stumm durch die Straßen spaziere und gucke und den Vögeln zuhöre, die zwitschern und mir eine Blume angucke, so wirklich. Oder einfach auch hier sitze, still und leise für mich. Und ich liebe und brauche Stille.
Was ja ein großes Gut ist inzwischen. Und ich finde es schon ganz interessant, dass man das eigentlich auch hart verteidigen muss.
Ja.
Oder? Dass wir dann sofort im Außen kriegen, oh, ist die ein bisschen Ja. Ein bisschen anders.
Und wenn ich zwei Abende in der Woche ausgehe, mit Freunden und so, dann ist das schon viel. Mhm. Also viel mehr schaffe ich auch nicht und will auch nicht. Weil ich ja auch gerne, und du siehst ja die Stapel Bücher, die hier liegen, also ich lese auch immer andauernd was und meistens ja Fachliteratur, weil ich das so gerne mag und da kaufe ich auch jede Woche 5 neue Bücher. Und ja, ich werde vielleicht so eine verschrobene Alte irgendwie langsam oder auch nicht. Ich weiß gar nicht, wie andere mich wahrnehmen tatsächlich manchmal. Aber ich mag das.
Genau. Also bist verliebt in dich.
Ja.
Genau. Sehr schön. Also wundervoll. Dann sitzen hier zwei Verliebte am Tisch. Und ich glaube, damit beenden wir heute unser wundervolles Gespräch. Vielen Dank für dein sehr tiefgründiges und sehr erwachsenes All of Me.
Ich danke dir, Cesar, für den Raum dafür.
Wundervoll.
Und wir haben ja auch über vieles andere als Narzissmus gesprochen, wie wohltuend.
Natürlich.
Vielen Dank dir.
Eine wundervolle Stunde.
Danke.
Das war All of Me von heute. Danke, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du hast etwas für dich rausgenommen, was dein All of Me reicher und vollständiger macht. Lass uns in Kontakt bleiben. Schreib mir gerne auf Insta, Facebook oder LinkedIn, um von heute an und in Zukunft ein wundervolles All of Us zu leben. Und ganz zum Schluss, lass mir gerne auf den entsprechenden Kanälen Likes da, dann wächst All of Me und kommt zur vollen Blüte. Das wünsche ich mir.